Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Wir haben heute eine Community-Folge, das sage ich gleich vorweg, weil dann können wir alles auf die Community schieben und das geht mal ein Hallöchen zu Joey. Hallo Joey.
Hallo, hallo.
Gleich eine unangenehme Pause zum Start, das fängt schon mal richtig gut an. Ich dachte mir,
Ja, was
ich.
soll ich machen? Also heute ist, glaube ich, dein Tag. Du bist heute voll lustig und voll aufgedreht und voll aktiv und heute bin ich müde und ja.
Ich möchte noch mal
Also
kurz auf
du
die.
musst diese Folge tragen.
Ah ja, reden wir über Diablo 4, dann passt das schon. Das startet
Okay,
dann
ich
eh.
trage diese Folge. Was
Okay.
ist denn?
Reden wir noch mal drüber, warum man das gleiche Buch öfter kaufen sollte.
Wir werden nachher beim Buchtipp reden, aber tatsächlich seit der letzten Folge sind zwei sehr wichtige Menschen aus der Buchwelt und nicht nur der Buchwelt, sondern auch aus der Science-Welt verstorben. Und ja, das ist dann natürlich immer, keine Ahnung, auch ein bisschen ein Anlass, nochmal die Werke zu reflektieren. Und ich meine, ich sag's es eh gleich, wenn du über Bücher reden willst, und zwar ist der Kahneman, Daniel Kahneman, verstorben. Der hat irrsinnig spannende Bücher, sehr populärwissenschaftlich aufbereitet, su super formuliert geschrieben, hat Nobelpreise wäre vielleicht übertrieben, aber einen Nobelpreis gewonnen auch, ist ein irrsinnig großer Denker, leider verstorben. Und der Science-Fiction-Autor, aber auch Mathematiker, Informatiker, jetzt weiß ich nicht genau, wie man Namen ausspricht, aber Werner Winch, leider auch verstorben. Also das ist alles erst im Ende März, Anfang April passiert, eigentlich seit der letzten Podcast-Folge. Und ja, für mich ist es auch immer ein bisschen ein Anlass, dass ich dann nochmal die Werke reflektieren anfange. Ich habe dich schon verloren, oder?
Ich
Das
bin
tut
schon
mir
lang
leid.
weg, ich
Alle,
tanze schon auf der
die.
Wiese, ich bin geistig, zieht's bei mir schon durch, aber ich lasse dir einfach den Flow und schau auf die Zeit und
Ja,
dann.
ich wollte schon wieder abmoderieren und sage, schön, dass jetzt alle da waren. So eine sehr kurze Folge. Zwei Buchtipps haben wir schon. Ja.
So sieht's gut aus. Weil du nämlich, mir ist nämlich nach einer guten Idee gekommen, weil ja so viel in unserem Dokument steht, aber gestern war der 1. April. Hast du wen einen Streich gespielt? Ist das richtig? Hast du einen Tweet rausgehaut und gesagt, du bin verarscht?
Das ist tatsächlich der Tag, wo ich nicht mal auf Twitter schaue. Also ich finde
Echt
die.
jetzt?
Na, mir. Na, na. Also ich meine, es sind manche Großfirmen-Sachen ganz lustig. Aber wenn sich der Elon Musk dann wieder da so. Ja, ich möchte. Na, ich möchte gar nicht. Ich möchte gar nicht über Twitter und Elon Musk und über den 1. April reden. Aber es ist ein Desaster und ich habe den Tag vermieden. Wie ist es bei dir? Du bist. Okay, jetzt kann ich nur blöde Sachen sagen. Aufgestanden und hast den. Gut, nein,
Nein,
ich
ich habe
glaube an
Dings,
dich.
also. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche mal drei Sachen und dann sind teilweise die Sachen so absurd, dass ich sie gar nicht mehr so absurd finde. Und dann kommt mir erst, dass der 1. April ist, weil das der ein oder andere, ja sogar als Content Creator, macht man ja immer gern Scherze. So ein Scherzbold kam auch gerade in den Chat rein, der heißt Maurice Weber. Na, Hallöchen, Maurice. Also für den 1. April, da war ich mal gar nicht so sicher, ob das echt ist oder nicht. So wie Tablo hat ja auch so ein Musikvideo gemacht und der hört mit Diablo auf. Also ja, ich finde. Von Firmen war es in der Vergangenheit, gab es teilweise richtig gute April-Scherze, aber mittlerweile hat es ein bisschen nachgelassen. Ich weiß nicht, wieso die Community sieht oder so weiter. Also ich selbst habe dieses Jahr keinen Scherz gemacht, weil ich bin ja das ganze Jahr schon lustig. Dann brauche ich den einen Tag auch nicht.
Ich weiß nur, dass der Elton vor 4 Tagen, heute vor 4 Tagen, heute ist, was ist heute, Dienstag, morgen ist die Podcast-Folge online, auf Instagram ein Video postet hat, von wegen Stefan Raab würde zurückkehren, aber nur, wenn er als Influencer groß rauskommt und deswegen braucht er innerhalb von 3 Tagen 9 Millionen Follower. Jo. Ich weiß
Okay.
nicht, ob du Stefan Raab kennst, magst oder keine Ahnung was. Und ich
Okay.
meine, 9 Millionen Follower hat trotzdem, ich glaube, fast 2 Millionen oder so zusammenkriegt. Also kompletter Wahnsinn. 2 Millionen Follower ist so viel. Und dann ist halt genau am 1. April noch ein zweites Video kommen, wo dann, ja, okay, nein, das haben wir jetzt gerade nicht geschafft. Es kommt da doch nicht das Influencer zurück. Aber so eine Idee haben wir schon, und zwar wird er einen dritten Boxkampf machen gegen die Regina Halmich. Almich.
Okay.
Also, jo. Das findest du nicht so lustig.
Na,
Ich mag. Also Stefan Raab habe ich immer total gern geschaut, als Jugendlicher, als Kind. Und jetzt boxt er halt zum dritten Mal gegen die Halmich angeblich. Also er hat es halt am 1. April announced, aber soll auch heute anscheinend kein April-Scherz gewesen sein. Und hat halt die ersten zwei Mal auch verloren und das soll sein Comeback sein.
Okay.
I don't know.
Ach so, der hat sich also nur zurückgezogen, um irgendwo in Thailand in so einem Boxfight zu trainieren und jetzt kommt er zurück nach jahrelangem Training. Nice. Um sie dann zu besiegen. Okay, ich glaube, ich habe keinen in der Box. Also Stefan Raab sagt mir noch was. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her, glaube ich, wo er dann aus der Öffentlichkeit raus ist. Ja. Würdest du dir den Boxkampf anschauen?
Naja, ich bin ja selbst in einem Boxclub und ich mag Boxen ja ganz gern und find auch die Raab-Events, habe ich auch immer ganz lustig gefunden.
Okay. Ja, ist auf jeden Fall mal spannend. Ja, spannend.
Glück nicht. So, welche Spitzenthemen hast du dann mitgebracht und in das Dokument geschrieben?
Ich traue mir jetzt gar nicht nachschauen. Also Diablo ist mal irgendwo drin, das können wir ja mal später machen. Im Chat schreibt, das Thema Pirate Software hat gestern den Hype-Train mit dem Weltrekord aufgestellt mit 85.000 Subs. Was? Fuck. Das ist, ja, okay. Um das hier mal ein bisschen random zu machen. Also ich habe den Anzeigenmeister nochmal mitgebracht, weil ich habe Dragon's Dogma 2 nochmal mitgebracht, weil mir das kam in der letzten Folge zu schlecht weg, nach deiner Meinung.
Was nach
Ja.
meiner Meinung? Ich
Und
habe die
so
ganze
weiter.
Zeit gesagt, dass das sicher total spannend ist und ich es gerne spielen wollen würde.
Ja,
Was ist
aber
deine
weil ich's.
neue revidierte Meinung?
Naja, ich bleib dabei. Also von dem her, es ist vielleicht auch nicht so meine Art von Spiel oder so. Aber jetzt sagen wir mal so, das Downrating hat ein Ende gefunden und es hat sich jetzt eingependelt. Also vielleicht haben einfach nur zu viele Leute das Wort Mikrotransaktionen gelesen und vielleicht ist das auch so ein Triggerwort bei den Spielen, was automatisch dazu führt, dass mal runtergeratet wird. I don't know.
Also ganz, ganz viele, mit denen ich geredet habe, die das Spiel erst länger gespielt haben, haben gemeint, dass das, was man als Microtransactions oder via Microtransactions kaufen kann, gar nicht notwendig ist, um das Spiel zu spielen teilweise. Beziehungsweise man kriegt es erst Ingames-Items auch dazu. Und ja, im Grunde ist es dann halt einfach nur eine Spielverkürzung oder vielleicht ein kleinerer Shortcut, aber nicht notwendig. Also ich würde mir wegen dem ein vermutlich richtig cooles Spiel nicht vermiesen lassen.
Meinst du, muss man anfangen, Mikrotransaktionen und so weiter ein bisschen zu differenzieren oder aufzuteilen, eben in dieses Pay-to-Progress, Pay-to-Win oder sonstiges? Weil das wäre ja da in dem Fall, wenn du es auch erspielen kannst, du kaufst ja keine Items per se, dann ist es ein Singleplayer-Ding. Also, es wird auch im
Ich
Chat
meine,
geschrieben, dass es schon lange bei Capcom Bestandteile ist, diese Mikrotransaktionen so mitzumachen oder
ja,
mitzunehmen.
eben. Eben. Und wenn es das in das Spiel, ich würde mich bei solchen Sachen auch immer sehr an kritische Presse-Reviews oder Vorab-Test-Reviews also darauf verlassen oder richten. Und die waren ja alle sehr gut. Und es war dann halt wirklich ein Community-Down-Rating, weil vermutlich. Also ich sage es nur ungern, aber kann es ja auch sein, dass vielleicht der ein oder andere Influencer dann ein paar negative Worte gegen das Spiel gestreut hat und dann ist die Community halt sehr, sehr aktiv.
Meinst du, hat das so
Oder?
eine Auswirkung? Also mal ganz ehrlich, die Influencer-Bubble, die sind ja auch sehr stark begrenzt. Dann hast halt 1.000 Leute oder so. Also
Naja, aber was YouTuber auch in die positive Richtungen bewerkstelligen können, hat man ja auch gesehen, bei zum Beispiel Among Us. Spiel hat es ja gar nicht
okay.
mehr gescheit gegeben und ist dann wieder durch einen YouTuber komplett von null aufgelebt.
Okay. Ja, also von dem her. Aber ich glaube eben, was halt auf jeden Fall eine Auswirkung hat, ist dann die Steam-Downrates, weil wenn du siehst, dass das Spiel dann knallrot ist, dann überlegst du das halt bei 10.000 Bewertungen. Und
Aber
also ich
das ist
für
halt
meinen
so
Teil
absurd.
kaufe es dann nicht mehr.
Ja, aber das ist halt, da setzt sich dann eine Community zusammen und sagt, okay, wir wollen jetzt Hass-Ratings gegen dieses Spiel machen und fertig.
Okay. Ja, dann geht's vielleicht runter. Ja, das ist krass also. Okay, also für Dragon's Dogma 2 Liebhaber, wenn ihr keine Teleportsteine kauft, dann ist es soweit ein ganz gutes Spiel, sofern ihr auch genügend Geduld habt bei der Charakterstellung. Aber ein kleiner Pro-Tipp, man kann auch sich einen Charakter random generieren lassen und einfach starten. Man muss hier nicht wie andere, Maurice, 6 bis 8 Stunden zutun, um den perfekten Charakter zu erstellen. Also von dem, es gehört aber eben, vielleicht ist es auch nicht so meine Art von Spiel. Na, ich hatte auch bei Baldur's Gate 3 Anläufe gebraucht und dann habe ich im Endeffekt dein Spiel sabotiert. Also von dem her, ich bin halt, da bin ich vielleicht nicht so die Zielgruppe, was das angeht. Und wenn du die Story skippst, dann ist halt ein Story-Game vielleicht nicht ganz so optimal. Was ich halt bemängelt hatte damals, war wir, also ich fand die Steuerung sehr kompliziert. Also mit dem Aiming und so weiter. Aber ja, lassen wir mal schauen. Also Dragon's Dogma 2 für alle, die es storniert haben. Ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen. Oder ihr wartet auf ein Sale und kauft es dann, weil es kostet, glaube ich, 65€ oder mehr. Dann geht's da weiter. Okay, dann machen wir nochmal den Anzeigenhauptmeister, weil das ist ein Thema, was ich halt auch spannend fand. Und zwar mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Es gab eine Berichterstattung über einen jungen Mann, der durch Deutschland fährt und Strafzettel und Anzeigen macht für Falschparker und Sonstiges. Und das hat sich viral ausgewirkt. Also das Video hat in kürzester Zeit Millionen von Aufrufe. Da sind sehr, sehr viele draufgesprungen, querfeldein über alle möglichen Berichterstattungen und Sonstiges. Und das Ganze ging dann so weit, dass es auch diverse körperliche Auseinandersetzungen gab. Also es ist dann echt umgeschwungen, weil das Internet ist halt nicht nur ein sehr netter Ort. Und die Neuauflage davon ist jetzt, dass der Ursprungsbeitrag, auf den auch oft reagiert wurde und so weiter, alles andere gestrikt hat. Das heißt also, sehr, sehr viele Videos jetzt einfach auch wieder verschwunden sind. Die Frage ist, ob es vielleicht zu spät war, wenn man da eine Woche wartet, weil in der Woche machst halt die meisten Klicks. Und das unglaubliche, eine unglaubliche Welle geworfen hat. Und was mich persönlich, ich dachte nämlich zuerst, dass das auch ein Joke war, war es aber nicht, dass zum Beispiel die Deutsche Bahn damit geworben hat. Das war von ihrem offiziellen Instagram-Account, ja, der Masterplan, warum die Leute vom Auto auf den Zug umsteigen sollte und haben einfach ein Bild von dem jungen Mann genommen. Also das war, also wenn du dann praktisch schon als Meme weitergenommen wirst und die Deutsche Bahn mit dir wirbt, dann wird es vielleicht echt ein bisschen schwierig. Das wurde dann nicht runtergenommen. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es gibt auch neue Videos und neue Interviews und jetzt ist es halt so, dass da so ein richtiger Mobhaufen mit dem mitläuft. Also es ist ganz, ganz weird. Also das Internet hat da richtig zugeschlagen. Ich glaube, es ist besser, wenn man nicht im Hype ist im Internet. Also das war, ja. Ich persönlich finde es spannend, weil es in kürzester Zeit einfach so riesige Wellen geschlagen hat und wie schnell die Tools darauf anspringen und wie das Ganze dann auch von der Tonalität her oder so schon gezielt in diverse Richtungen gedrückt wird. Also das ist wirklich etwas, wo du sagen musst, so schnell kannst du gar nicht reagieren, aber wenn das mal losgetreten ist, dann hast du es nicht mehr in der Hand. Ja, dann hast du es wirklich nicht mehr in der Hand. Das fand ich heftig. Jo, genug vom Anzeigenmeister. Ich bleib dran, also das muss ich verfolgen, weil das finde ich halt spannend von den Zahlen her. Ich habe da noch was mitgebracht, ein Game Engine. Ja, ich, also für die Leute, die es nicht wissen, aber die liebe Johanna hat hin und wieder was mit Game Engine und so Entwicklung und sowas zu tun. Und ich habe mir jetzt auch heute und die letzten Male so von der neuen Unreal Engine ein paar Sachen, ein paar Demos angeguckt, Tech-Demos, wie eben von der Polygondichte, von der Grafik, dass das schon sehr in Realismus geht. Und die Frage ist jetzt, wie viel Hardware brauche ich dafür? Und gibt es bei Spielen so einen Knackpunkt, dass man sich entscheidet, die schlechtere Grafik zu nehmen, weil du ja damit Community oder potenzielle Kunden ausschließt, wenn du jetzt blöd gesagt nur Leute hast, die eine 4000er-Serie brauchen? Hast du dazu, gibt es da einen Input von dir? Versuche ich die Spiele so zu machen, dass es alle spielen können? Oder sage ich so, ja, die kaufen sich die Hardware nach? Oder sage ich, in 3 Jahren, wenn es rauskommt, ist das die Standard-Hardware?
Naja, ich meine, eigentlich hast du die Frage jetzt eh für dich selbst beantwortet. Natürlich entwickelst du mit Hinblick auf Zukunftsszenarien, was wird dann der State of the Art sein? Es kommt ja auf den Spieltyp drauf an. Nicht jedes Spiel braucht die ärgsten Grafik-Settings und die tollste Grafik. Viele funktionieren einfach mit einer richtig smarten Game-Mechanik. Also ich glaube, es kommt sehr aufs Spiel drauf an. Und ja. Aber natürlich wollen sehr viele auch, auch vom Genre, also vor allem bei AAA-Spielen, geht es ja auch oft ein bisschen darum, diese aktuellen Leistungen auszureizen. Das heißt, wir haben ja auch immer mit Moore's Law und Co. Ist halt der Gedankensprung auch ständig, dass sich unsere Hardware ständig verbessert und die Leistung ständig verbessert. Und wir wollen das auch irgendwie irgendwo ausreizen, sowohl aus einer Entwickelsicht, aber auch als spielenden Perspektive. Weil ich meine, wenn du jetzt einen coolen neuen Rechner hast, hättest du auch gern die Mega-Grafik darauf laufen, aber die meisten Spiele kommen ja dann eh mit den adaptiven Settings. Das heißt, wenn dein Rechner das nicht mitbringt, möchte natürlich auch jede Firma so viele potenzielle Spielende wie möglich mitholen. Und das kommt dann natürlich auch dazu, dass du das Spiel dann adaptiv gestaltest. Das heißt, wenn es der Rechner nicht packt,
Ja, weil es wird ja nach
kleinere.
unten weg eine Grenze geben, oder? Deswegen
Ja.
gibt es ja auch die Mindestvoraussetzungen. Also wenn du der Gedanke ist, wenn du auf spezielle Features setzt, dass du die dann gegebenenfalls nicht nur mit der neuesten Hardware oder so weiter oder mit irgendwelchen Beschleunigungen machen kannst, sondern dass du die vielleicht auch gar nicht deaktivieren kannst oder aber, dass sie dann auf Konsolen nicht umsetzbar sind, weil du bräuchtest die nächste Generation.
Also ich persönlich finde es schön, wenn Spiele so zugänglich wie möglich gemacht und entwickelt werden. Das heißt, dass es wirklich, ich meine, es ist auch geschrieben worden, es gibt irrsinnig tolle, zeitlose Grafikstile. Und es muss jetzt nicht immer alles super fotorealistisch laufen. Sehr viele Spiele leben davon, dass es vielleicht kürzere Spielerfahrungen sind, aber dafür grafisch wirklich hervorragend. Aber dann will man ja auch diese Grafik. Aber ich glaube, voll viele Spiele, die wir spielen, also ich meine, Diablo ist eher ein schönes Beispiel dafür, die vielleicht auch kein gutes
Na, na,
Beispiel.
nimm was anderes, weil Diablo hat gerade Raytracing bekommen und sonstiges, also schnell was anderes. Diablo 3. Das Problem ist halt, oder vielleicht ein gutes ist, so wie, das No Rest for the Wicked hat ja auch ein ganz eigenes Grafik-Setting oder so, oder zum Beispiel, was hat dir Dark Souls oder Elden Ring, hast du nicht Elden Ring letztens gespielt?
Elden Ring,
Elden
ja.
Ring sieht doch grafisch super aus und ist auch schon länger draußen.
Man freut sich ja, wenn die Grafiken schön sind. Aber zum Beispiel, was habe ich letztens gespielt? Ah, Last Epoch. Ja, schafft halt mein PC nicht. Also Last Epoch hat jetzt nicht die besten. Also ist es kein gutes Beispiel für Top-Grafik, muss man auch sagen, weil es war halt ein neues Spiel. Mein Rechner schafft das in den höchsten Einstellungen, aber deswegen gibt es ja die Settings für ja, ein bisschen easier, ein bisschen vielleicht weniger Polygone, die gezeichnet werden. Sind für mich, weiß ich nicht, also die Diskussion, für mich sind es halt so unterschiedliche Spiele und Erfahrungen. Also wenn ich ein Spiel mit Grafik will, oft setze ich mich dann auch an die Konsole. Deswegen mag ich eigentlich Konsolen auch ganz gern, weil ich dann nicht ständig dieses Rennen habe, die neueste Hardware.
Na.
Dann ist es mir einfach hin und weiß, es funktioniert, egal was kommt die nächsten paar Jahre, es wird funktionieren. Also ich habe ja, bevor ich gestreamt habe, habe ich eigentlich nur Konsolenspiele gespielt.
Ja, aber man kann es auch gemütlich auf der Couch oder auf dem Sofa spielen. Und so wie du sagst, wenn du ein Spiel kaufst, dann ist es darauf optimiert, dann funktioniert das. Man muss vielleicht auch ganz kurz dazu sagen, eine gute Grafik garantiert kein gutes Spiel. Das ist
Ja,
halt auch wieder, also
eben.
die, also das Spiel, es kommt halt darauf an, wie wichtig ein grafisches Setting für die jeweiligen Spiele sind, weil zum Beispiel so wie bei MMOs, wenn man New World hernimmt, das hat am Anfang hat das Spiel gezogen, weil es eine sehr, sehr gute Grafik hatte. Und
Und es ist halt auch zum Beispiel, wir machen ja ganz viel mit Virtual Reality. Und Virtual Reality ist immer noch so, du brauchst halt die aktuellste, coolste Hardware, damit du halt die Erfahrung überhaupt machen kannst. Da kommt es dann wirklich oft sehr, sehr viel auf gute Grafiken drauf an und gute Performance. Und zwar nicht, dass es toll ausschaut, sondern dass Personen zum Beispiel auch weniger schlecht wird, wenn sie mit Virtual Reality arbeiten oder spielen. Also da hat es dann nochmal ganz andere Hintergründe. Und ja, das ist auch ein ständiges Hardware-Rennen. Aber da geht es zum Beispiel um ganz was anderes. Beim Spiel, es gibt unterschiedliche Arten von Spielen. Es gibt richtig, richtig tolle Indie-Games, die ohne Grafik auskommen. Es gibt super tolle Text-Based Adventures, die man vermutlich auch auf dem Thermometer spielen kann. Ich meine, sogar Doom läuft auf dem Thermometer. Also wahrscheinlich sollte man überhaupt keine Spiele mehr spielen, die nicht wie Doom auf ihrem Thermometer oder auf der Mikrowelle
Ist dir
laufen.
nicht letztens schlecht geworden bei Doom?
Boah, ja.
Also vielleicht mach mal Doom nicht als Referenz, was du 30 Minuten gespielt hast und dann war dir so speiübel, als wärst du in den Themenpark gewesen. Also man muss halt was gucken. Aber es ist natürlich nicht überall Die Grafik, die Voraussetzung war, viele Sachen leben davon und bis auch hier aus dem Chat richtig kam, es gibt ja auch immer wieder Kooperationen zwischen Spielehersteller, Hardwarehersteller, um die neuesten Features auch voranzutreiben. Du musst das ja auch an den Konsumenten dann bringen. Es ist halt für den Ersteindruck, das ist jetzt meine persönliche Meinung und was ich halt auch so aus den Jahrzehnten jetzt mitgenommen habe, für den Ersteindruck kann eine gute Grafik bei dem Spiel schon ausschlaggebend sein, dass die Leute mal die Produkte wishlisten oder dass es auftaucht. Ja, wenn man sagt, boah, schau dir das an, wie gut schaut das aus. Die Kehrtseite der Medaille ist, dass man oft Trailer sieht, die nachbearbeitet wurden oder sonstiges und das dann natürlich am Ende jetzt nicht so aussieht. Oder man vielleicht auch, wenn man ein konkretes Beispiel und den Hook auf Diablo 4 macht, dass zum Beispiel dann so ein Spiel wie Diablo 4 rauskommt und das Raytracing jetzt fast ein Jahr später erst nachgeliefert wurde, weil es vorhin rausgenommen wurde. Und jetzt sieht es halt dann noch ein bisschen schöner aus, wobei ich persönlich finde, dass die 4-Grafik eh ganz gut gelungen ist. Also mit den ganzen Sachen, das passt eh schon. Und die anderen noch dazukommen. Ja. Das heißt also, du kaufst ja nicht alle 2 Jahre einen neuen Computer, um die neueste Generation zu haben für maximale Details, sondern du nutzt einfach ganz frech die Konsolen dafür.
Kaufst du ja auch nicht, Herr Influencer.
Ich höre dich schon wieder ganz schlecht. Wir müssen jetzt das Thema wechseln. Okay.
Na, also bei mir ist es wirklich alle paar Jahre. Nicht vergessen, ich bin trotzdem Entwicklerin und Forscherin in dem Bereich. Das heißt, ich habe schon hohe Anforderungen an die, an die PCs, aber bei meinen Privatrechner, den ich wirklich nur daheim für Spielen und für Streamen verwende, haben das immer sehr bescheidene Settings. Aber wie gesagt, ich finde die Grafikfrage, dieser Fokus auf die Ästhetik, es ist total schön, dass der technische Fortschritt dann immer weiter gepusht wird und einfach aufzeigt wird, was alles möglich ist. Das ist halt, dass es flüssiger Lauf, beeindruckender visuelle Erlebnisse und so weiter und
Dass
so
man
fort.
KI einsetzen kann für Frame-Generierungen, damit man das Wort
Aber
KI
es
in den Titel schreibt.
Aber es ist halt wirklich eine Genrefrage, Spielfrage, Stilfrage. Was sind die Erwartungen von den Spielenden? Was sind die Möglichkeiten? Und ich glaube, als Entwickler ist es einfach ganz wichtig, dass du dich dem ein bisschen anpasst. Das heißt, dass du nicht nur ein Spiel mit den super, super, super Settings machst, sondern vielleicht auch, wenn du es möglichst zugänglich machen möchtest, einfach viele Varianten anbietest.
Das war gar nicht so der billige KI-Move, den ich hier gemacht habe. Ruhe-Chat. Also man muss jetzt fairerweise dazu sagen, ja, das stimmt, dass es wahrscheinlich oft das Problem ist, weil ja auch die Entwicklungssetups eher die stärkeren Rechner sein werden, dass man vielleicht dann in der Qualitätssicherung sich das auch mal auf einem Rechner anschaut, der ein paar Jahre alt ist. Oder vielleicht bei den Konsolen auf einer PS4 und nicht auf der PS5, weil da gibt es ja dann doch nochmal ein paar technische Unterschiede oder so.
Und ich glaube, ganz ehrlich, dass das Energiethema schon auch in dem Bereich immer mehr und mehr ankommt. Wenn du bringst es ja auch oft zum Thema, zu den Zeiten von richtig hohen Energiepreisen, haben sich jetzt nicht alle für die bessere Grafikkarte entschlossen, eben auch aus dem Grund, weil sie wirklich, wirklich viel mehr braucht und die Stromkosten viel höher schießen. Also die Nachhaltigkeit, Energieverbrauch, Umweltbelastung kommen natürlich auch dazu.
Das kommt, ja, das kommt natürlich dazu, weil du es jetzt meintest, dieses Voltmeter oder Voltcraft, was ich da jetzt eben nutze, es wurde jetzt noch 100 Mal gekauft von dem Chat, weil jetzt viele auch zum ersten Mal sehen, was ihr Gaming-Setup oder so weiter zieht, so wie du meintest. Und ein ganz guter Tipp ist, wenn du die FPS capst in dem Spiel, hast du zum Beispiel bei mir 30% weniger Leistung. Also das kannst du live merken mit einem Häkchen im Spiel und du merkst so gesehen per se keinen Unterschied. Also das wird natürlich auch jetzt ein immer größer werdendes Thema werden, wenn die Kilowattstunde 50 Cent kostet, was teilweise in Deutschland der Fall ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es gerade in Österreich ist. Aber dann bleibt das natürlich, macht es halt einen Unterschied, ob so, wenn mein Setup fährt jetzt mit entspannten 600-700 Watt, wenn ich es hochdrehe oder so, sind es halt 1000. Und dann macht das, wenn das auf 12 Stunden pro Tag hochrechnest, kommt halt dann am Ende doch ein bisschen was raus. Oder die Differenz ist.
Ich habe also auch einen ganz guten Vortrag gesehen von einem Kollegen. Hey, den könnten wir mal in den Podcast einladen, von einem Kollegen, der seine Rechner auch beim Gaming untertaktet.
Ich
Und
habe das auch
damit
schon. Also nicht
irrsinnig.
übertaktet, sondern runtertaktet.
Ja, genau. Und damit irrsinnig gute Ergebnisse erzielt. Ja, und ich meine, es sind halt so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Also, ob ich jetzt wofür mein PC verwendet, auch eben, wie du gesagt hast, wenn ich mit der besseren Grafik Einstellungsspiel, brauche ich mehr Energie, wenn nur ein kleines Beispiel, also auch wenn ich Netflix schaue und das dann aber plötzlich mit einer geringeren Auflösung schauen würde, übertragen, dann habe ich auch weniger Energieverbrauch. Also insgesamt sammelt sich das halt irgendwo zusammen.
Ich glaube auch, sie meint, ja, ist das Undervolting? Vielleicht ist das so, ja. Mit dem, also wenn man das wirklich machen kann, es werden auch Features, die jetzt mittlerweile bei den Sachen einfach standardisiert aktiviert werden können oder die Systeme es automatisch machen, weil halt die Leistung dann doch runterfährt, kann man mal sagen, ja. Aber man möchte natürlich auch wissen, was möglich ist. Also, um ein kleines Beispiel zu geben, ein 1300 Watt Netzteil im PC habe ich noch nie ausgefahren, aber 1000 Watt kriege ich zusammen, wenn man alles auf Maximum dreht mit 400 Frames. Also muss halt nicht sein.
Genau, nicht undertakting, sondern underclocking.
Genau, also ja, das wird, ich glaube, es wird Zukunft immer mehr relevant. Was ist, wieso? Ah, jetzt wäre natürlich eine gute Frage, ob diese Dienste, also das gab es ja von Google, das gibt es ja nicht mehr, oder? Wo man die Rechenleistung drüben hat und die anmietet. Das hat der Google eingestellt. Stadia, glaube ich, war das.
Stadia, ja, gibt es jetzt andere, also Cloud-Gaming-Varianten inzwischen? Also ich glaube auch viele von den Konsolenanbietern gehen mehr und mehr in die Richtung. Ich sehe da immer noch irrsinnig viel Potenzial drin, aber das haben wir eh schon 720 Mal beredet.
Ja, aber wenn sowas wie Google das einstellt, ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil die hätten ja die Ressourcen.
Ja, aber
Also.
Gaming und Google hat nie funktioniert. Die haben tatsächlich eine Historie von richtig guten Leuten, die sind nach der Reihe. Sogar der Noah Feilstein war zeitlang bei Google. Dann war die, Namen vergessen, die haben sich wirklich immer Mühe gegeben, dass sie in den Gaming-Markt eintreten können. Das ist aber nie ganz, ganz gelungen.
Hat der
Also,
Google nicht auch mal sowas wie Facebook? Das wollten sie auch probieren.
das Google Plus.
Ja, damals, das war auch so ein riesiger Renner. Also ja, sie wollten halt auch immer ein paar Sachen probieren, aber
Ja.
das ist ja
Aber
leider.
eben Google ist in so vielen Bereichen aktiv, genauso wie Facebook, slash Meta. Und sie versuchen natürlich immer in andere Bereiche nochmal vorzudrängen. Und Gaming Google hat halt nie gut funktioniert. Ich meine, Amazon ist ja auch mehr und mehr im Gaming-Bereich.
Ja, aber
Haben ja eine eigene.
die wenden enorme Ressourcen auf. Also von dem her.
Glaubst, Google hat keine enormen Ressourcen aufgewendet.
Tja, wahrscheinlich so wie Microsoft mit dem Mixer. Ja.
Aber ich find's gut, wenn da Sachen ausprobiert werden. Und wie gesagt, es soll ja nicht alles immer nur bei einer Firma bleiben.
Du meinst, Konkurrenz belebt das Geschäft und vielleicht auch mal neue Ansätze? Ja. Ich
Eben,
warte
bin
eigentlich
immer
drauf,
neutral halt.
bis Tesla in den Markt einsteigt bei Gaming. Oder X. Achso, wir
Aber
dürfen heute nicht über Elon Musk reden, okay. Weil man kann ja auf X
ja,
auch streamen, habe ich gesehen.
Tesla ist ja auch eine, also Tesla, der Musk ist ja auch ein irrsinniger Gaming-Freund und der auch Gamer. Also du kannst ja auch in jedem Tesla hast du eine kleine Spielekonsole einbaut, ist ja nichts anderes als eine riesen Pfanne, PlayStation quasi. Du hast dann, er hat ja, glaube ich, auch einmal gesagt, dass er bei SpaceX, ich weiß nicht, man weiß nicht, ob es echt ist oder nicht bei ihm, aber dass er da so gern Spieleentwickler einstellt, weil die richtig, richtig gute Coder sein. Es war, glaube ich, das Zitat sogar, Rocket Science is not Rocket Science, but Game Development is. Also
Okay.
ich weiß nicht,
Ja, man
wo
muss, du
man das
kannst ja auch
kommt.
ein bisschen Werbung machen für ein Game Studio. Also, wenn man auf der Uni das wählt, weil man die Lösungskompetenz, die man da mitbringen muss, auch in der Wirtschaft dann anwenden kann. Also, nur wenn du Spieleentwicklung oder Spieledesign oder sowas studierst, heißt ja nicht, du musst lebenslang Spiele entwickeln, sondern ich glaube auch, dass die in der Industrie gerne gesehen werden. Mal ein bisschen Werbung für die Uni.
Naja, also du hast ja in dem Fall einfach ein gutes Grundinformatikstudium. Das funktioniert, glaube ich, so immer ganz gut.
Okay, mal ein bisschen wenig Werbung für die Uni. Schreibt euch auf den Unis ein. So, für die Leute, die unter 30 sind, also wann fängt man eigentlich an zu studieren? Scheiße. Für die Leute, die um die 20 sind, gerade ein Abitur haben, geht studieren. So, für den Aufruf, das war hier der Bildungsauftrag, den wir natürlich auch mit dem Podcast gerne abdecken müssen. Okay, jetzt Joey schaut, es wird heute wieder ein bisschen
Machst
unangenehm.
du das immer so, dass ich dann umgekehrt meinen Studierenden sage, sie sollen deinen Stream schauen? Ist das
Ja, ich
deine?
hoffe natürlich schon, dass dadurch die Viewer kommen. Es ist laut Statistik meine Viewer-Generierung erfolgt dann von der TU. dass du dann drüben Schleichwerbung machst. Schaut euch an, wie man es richtig macht. Nee, als Negativbeispiel, wenn ihr jetzt nicht aufpasst in diesem Grundkurs Analysis, dann endet ihr so wie dieser Mann. Und dann schreien alle auf und passen auf. So denke ich mir das bei dir. Und natürlich das, dass du immer noch einreichst die Petition, dass sie meine Titel endlich mal aberkennen für die Anzahl an Typos, die ich da rausschicke.
Deine Titel, wie
den
viele?
Den Titel aberkennen für die Anzahl der Typos. Also ich kann mir noch einen dazu kaufen. Mhm. Ja, mal schnell noch irgendwo nennen. So ein Doktortitel, was kostet der? So noch schnell on the go. Einfach eine mitgeschafft. Ich warte eigentlich drauf, dass ich von der TU so einen Ehrendoktortitel dann bekomme. So wie man das halt immer kriegt.
Auf das warte ich auch.
Lässt alles in deiner Macht Stehende tun, damit das nicht passiert. Und so weiter. Ja, eure so, Durchlauf.
Yes, du bist so in Fahrt. Diablo, Thomas, mich interessiert das Brennen. Kannst du mir alles neu über Diablo erzählen?
Du weißt schon, dass man dich jetzt hier im Stream mit Kamerabild sieht und man sieht, dass du lügst? Ja, okay.
Warum? Ich freue mich schon voll, bin schon ganz gespannt.
Du bist schon ganz gespannt. Die größte Änderung für dich als Hardcore-Spieler in Diablo 4 besteht eh darin, dass sie das Elixier wegnehmen, ne? Also das ist dann richtig Hardcore, weil da darfst du dann nicht mehr stehen bleiben. Dann wird es nicht mehr knapp, wenn du im Meteoritenschauer stehst bei Helltide und wenn sie das dann gebufft haben. Also prinzipiell eine ganz kurze Zusammenfassung, weil wir ja auch Diablo hin und wieder in dem Podcast erwähnen, weil das sonst dann viel zu wenig Screentime hat oder so. Aber für Diablo 4 startet jetzt, ich vermute mal, in den nächsten 20, 30 oder 40 Minuten der erste PTR, also ein Testserver zur neuen Season mit sehr vielen Änderungen. Es wird endlich mal das Problem der Itemization angegangen, sprich, dass man in Diablo eigentlich keine Lust hat, Items aufzusammeln, weil es viel zu viele Werte hat und das Ganze von dem Sortieren her keinen Spaß macht. Es kommen zwei neue Crafting-Sachen rein, es kommen neue Endgame-Sachen rein. Also es wird versucht, Diablo 4 jetzt mit der nächsten Season und dann natürlich auch mit der übernächsten zu retten und mal ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen, was auch sehr, sehr notwendig ist, weil die Diablo 4-Spielerzahlen halt aktuell auch nicht die besten sind, muss man dazu sagen. Also ich habe hohe Hoffnung, ich werde den Testserver anschauen und ja, ich hoffe mal, dass das prinzipielle Diablo-Feeling aufkommt, dass wenn ein Item am Boden liegt und so ein Loot ist, dass man sich damit erfreut, das auch zu looten und nicht dann alles in die Kiste wirft und später eine Stunde lang durchschauen muss, welches Item besser ist oder schlecht, weil du bist ja auch so ein, soll ich jetzt Sammler oder Messi sagen, wo die Kiste immer ohne Ende voll ist von blauen Items über alles drum und dran, weil man könnte ja vielleicht noch etwas brauchen. Und
warum bin ich drauf gekommen, wenn man Hardcore stirbt, dann ist die Kiste leer, ist auch praktisch.
Stimmt, dann brauchst du eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Ja, also das sind dann halt so Punkte, wo man auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, es macht ein paar Schritte in die richtige Richtung. Das wird jetzt der Testserver zeigen. Auch die Entscheidung, die Season um einen Monat zu verschieben, gab es ja bis jetzt auch noch nicht. Denke ich mal, dass das wichtige Punkte sind, um auch hier wieder mal ein paar Pluspunkte in der Community zu bekommen. Die Frage ist, ob das jetzt langsam der Microsoft-Einfluss ist, weil ich hatte eigentlich die Hoffnung dadurch, dass die ja von Microsoft geschluckt wurden, dass die Qualitätssicherung von Microsoft mal drüber schaut. Weil die werden wohl hoffentlich irgendwo so eine Abteilung haben. Vor einer Woche oder zwei kam Diablo auch in den Xbox Game Pass oder wie heißt das? Oder PC Game Pass. Also man kann das dann auch so drüber spielen. Mal schauen. Ich habe noch die Hoffnung, dass sie WoW reinbacken, weil dann muss man nur mehr den Pass kaufen und nicht das Abo. Jo. Das machen mal so die Features. Und für dich als Hardcore-Spieler, es wird eben wirklich dann wirklich Hardcore, weil man kann dann nicht mehr sterben. Einmal kostenlos.
Freust du dich jetzt schon auf die Veränderungen? Weil du warst ja auch schon ein bisschen Diablo müde.
Ja, also ich hatte, das wird jetzt eine voll gute Überleitung in unser Google-Dokument, wo wir noch als Unterpunkt Hate-View-Farming haben. Kannte ich nicht den Begriff, aber jetzt, die Joey dreht die Augen schon rüber, wir müssen das nicht rausschneiden. Also es geht eher mehr darum, es gibt bei Diablo 4 und auch bei diversen anderen Spielen, aber generell bist du bei Blizzard sehr gut dabei, sind sehr viele Leute negativ auf den Konzern eingestellt. Und wenn du dann ein Video machst, wie schlecht alles ist, macht das 10-mal so viele Klicks wie eins, wo du sagst, hey, das und das ist gut. Man muss auch dazu sagen, dass es viele einfach auch nicht mehr glauben. Und da gibt's eigene Reddit-Posts, das wusste ich gar nicht, über diverse Streamer oder Diablo-Content-Creator, die denen unterstellen. Sie machen da Hate-View-Farming und da gab's jetzt auch ein paar Reactions darauf, wo sie wirklich gezeigt haben, dass es als Creator oder als Streamer deutlich besser ist, wenn die Produkte gut laufen, als wenn sie schlecht laufen. Weil irgendwer hat mal gesagt, dass mit Diablo 4 machst du mittlerweile auch mit den Hate-Views oder mit den schlechten Videos immer noch keine Klicks, weil kein Interesse mehr da ist. Also prinzipiell freue ich mich darauf, weil du mehrere Punkte einherziehen. Punkt 1, es macht wieder Spaß, das Spiel zu spielen, weil es neue Features bringt. Es macht wieder mehr Spaß, das Spiel zu streamen, weil nicht jede zweite Frage ist, wo man sich rechtfertigen soll, warum man das Spiel streamt oder so weiter. Also es kommen hoffentlich ein paar positive Punkte mit. Es wird meiner Meinung nach immer noch ein Drittel der Community, denen wird es nicht reichen, weil zu langsam und sonstiges oder diverse wichtige Features werden auch nicht umgesetzt. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und bis zum Add-on oder dann mit dem Add-on wird dann Diablo 4 auch ein gutes Spiel sein, was alle oder viele mehr oder weniger dann auch wieder zu zufriedenstellen wird.
Also, du freust dich. Du kannst dann auch wieder mit dem Public Test Realm, oder wie heißt das, der Testserver, kannst du es ja auch wieder selbst viel besser eigene Guides basteln und Builds basteln, oder?
Ja, genau. Mal Sachen ein bisschen vorab testen, auch vielleicht ein paar Videos vorbereiten. Und ich hoffe auch, dass Diablo 4 einen bessere oder eine ganz andere Qualität bekommen wird, weil fairerweise muss man sagen, die letzte Season war ein Rückpatch, also so viel schief ist überhaupt noch nie gegangen, also wir reden da von Questlines, die gar nicht funktioniert haben, wo die Leute einfach nach einer halben Stunde vor so einem Altar standen und du konntest die nicht anklicken, dann musst du erst anfangen praktisch so die Phase zu wechseln, rausporten, reinporten, neue Layers suchen, disconnecten, wieder connecten. Dann wurde Content komplett gesperrt, also da waren wirklich Portale zu. Da konntest du mal eine Woche lang den Content nicht spielen, weil es einfach das Portal nicht klickbar war, weil so viele Fehler waren. Also ich glaube, das war auch alles mitunter ausschlaggebend, dass es was nicht funktioniert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie so ein Live-Service-Game definiert ist, ob es da eine Definition gibt, ob das so ist. Ja, wir schießen es raus und die Community testet das. Oder ob sie die Ressourcen oder den Zyklus noch nicht richtig raus haben, wie man das in so einem 3-Monats-Takt macht, damit das dann auch gut funktioniert. Also ich hoffe, die sind halt noch im Learning, was das angeht, glaube ich jetzt persönlich. Und dass eben viele Sachen einfach aktuell ja noch nicht ganz ausgereift sind, getestet, oder dass sie vielleicht so viel Fehler vom Release her nachbatchen müssen, dass sie einfach Probleme hatten, das unterzukriegen. Weil du hast halt nur x Stunden und eine X-Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, mit denen du was machen kannst, und da lässt sich halt nicht alles realisieren. Und manche Probleme können sehr, sehr tief liegen, weil ich glaube eben, das ist bei der Community, wenn man halt tiefer in dem Diablo drin ist, so eine Itemization-Änderung, wo du direkt auf die Werte und so zugreifst, ist schon ein tiefer Eingriff in das Spiel. Weil das geht ja ganz runter auf den Kern.
Es ist halt bei Live-Service-Games, und ich weiß noch nicht, wie das bei Diablo funktioniert oder ob schon funktioniert, aber du möchtest ja beim Spiel, was tatsächlich über Jahre weiterleben soll, brauchst du doch auch regelmäßig Einnahmequellen. Ich meine, WoW hat ja ein Abo-Modell, oder? Du zahlst einfach monatlich dafür, dass sie neue Inhalte bringen, und wenn wirklich was Großes kommt, dann kaufst du halt das DLC. Aber irgendwie musst du halt diese Server, die Wartungskosten, das ständige Updaten, eventuelle kleine Erweiterungen oder Themes irgendwie mitzahlen. Und hat Diablo 4 wirklich schon ein Modell gefunden, mit dem sie das finanzieren werden können?
Naja, Diablo greift halt jetzt in jede Tasche, weil du hast die Neuerungen, jede Season nutzt einen Battle Pass. Also kannst du für einen Zehner was kaufen, der ist auch verhältnismäßig nicht teuer, weil das geht 3 Monate, kriegst auch Cosmetics und diese Ingame-Währung, also die 10 Euro, die sind okay, sag ich mal, der beschleunigt, der ist eine Abzocke für 25, weil dann bist du einfach ein paar Stufen weiter, dann haben sie den Ingame-Shop und dann werden natürlich die DLCs kosten und das Spiel selbst hat ausgekostet, und da muss ich sagen, ich habe jetzt keinen Einblick, was Diablo 4 gekostet hat, aber die hatten ja den Boast, dass nach 5 Tagen hat es 666 Millionen US-Dollar eingenommen. Insgesamt redet man so von 10 bis 12 Millionen verkauften Kopien. Querfällt ein, also das ist schon ein Titel, was in die Richtung geht, 1 Milliarde Umsatz. Und da muss ich mich halt fragen, ist damit ein Jahr Entwicklung nicht gezahlt oder 2 Jahre? Oder reicht das Geld nicht und man nimmt alles mit, was geht? Also das ist so ein bisschen schwierig. Also ich kann mit Live-Service ein bisschen wenig anfangen, weil da fehlt der Service. Es ist nur live. Also das ist Das ist jetzt mein persönliches. Also das Wirtschaftsmodell dahinter, man weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Geld was bringt. Es wird auch immer ein bisschen versteckt. Man weiß, dass die Sachen im Shop und so weiter wahrscheinlich ganz gut laufen werden. Aber wenn du keine Spieler hast, also wenn du keinen Content hast, was dir Spieler bringt, wer soll was kaufen, wenn du keine Spieler hast, die spielen? Also von dem her, ja, ich bin mal gespannt. Also die Ansage damals war die Kampfansage mit, ja, also Diablo soll ein Franchise werden, was die 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr knackt. So wie es halt WoW tut, so wie es Hearthstone tut oder so weiter, weil dann ist es ein erfolgreiches Produkt. Also die Anforderungen sind dann auch ein bisschen höher. Aber wie gesagt, I don't know. Also ich dachte mir, weil die Verkaufszahlen so gut waren, dass es eigentlich ausreichen sollte, dass man da jetzt wirklich mal gut nachschießen kann. Aber vielleicht ist das nur meine Mildmädchenrechnung und die 10 Jahre Diablo entwickeln hat 400 Millionen Dollar gekostet. Das Marketing hat nochmal 400 Millionen Dollar gekostet. Das sind auch ganz andere Skalierungsfaktoren. Es wird gern zum Beispiel verglichen mit Last Epoch. Last Epoch, das Team ist jetzt 90 Mann und Frauen stark. Also das Team ist auf 90 gestiegen und sie haben 2,5 Millionen Kopien verkauft, also in den 30 Tagen. Und 2 Millionen, 2,5 Millionen mal 35 € oder so, was es kostet, da bleibt auch ein bisschen Geld, wenn Discount und so weiter rausrechnest. Das müsste sich dann eigentlich wieder ein bisschen bezahlen, aber ich glaube, dass die Rechnung so einfach nicht funktioniert. Oder dass die Aktionäre auch was verdienen wollen, wenn du ein aktionäriertes Unternehmen hast, dann geht ja nicht 1:1, was du verdienst, wieder an die Mitarbeiter, ne? Oder bei Diablo, jeder aus den 9000 Credits bei Diablo fährt jetzt einen Porsche, kann auch sein.
Während du erzählt hast, habe ich leider so eine Luftfolie gefunden zum Einpapier. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört im Stream. Aber das ist das Beste.
Okay, also es war so spannend, dass du lieber die Luftpolsterfolie knacken musst, dass ja, so verliert man auch. Ist auch ein Live-Service-Game. Ich schicke dir jede Woche eine Luftpolsterfolie, kannst die knacken. Für, keine Ahnung, X Euro. Ja, wie gesagt, also man wird es sehen. Ich bin mal gespannt. Also aktuell kann ich noch nicht so viel, also mit diesen Live-Services anfangen. Und was ich mir natürlich auch immer ein bisschen schwer tue, ist das ganze PR-Gerede, weil es wurde ja am Anfang schon angekündigt, sie haben Content für Jahre. Das glaubt halt die Community auch nicht mehr, weil es hat jedes Spiel Content für Jahre. Jo.
Ja.
Ja. Also vielleicht sollten die Spiele mehr wie Baldur's Gate sein.
Ja, aber Baldur's Gate hast du noch einmal gespielt. Aber das war sehr lustig.
Ja, ich habe es öfter gespielt, weil wir alleine haben schon dreimal zusammengespielt. Ja, bis du dann meinen Darfnix aus deiner
Es
Gruppe
hat sich,
eliminiert hast und
wollte
du
gerade
einen
sagen, es
eigenen Kopie
hat
weitergespielt
sich
hast.
angefühlt wie 100 Mal und stundenlang.
Ja, ich glaube auch die 2 Stunden haben sich länger angefühlt, also weil irgendjemand auch jeden Kampf getriggert hat, nichts gelesen hat, also sehr, sehr anstrengend. Und da muss man sagen, aber nee, ich meinte jetzt Baldur's Gate jetzt nicht in dem Genre, sondern das Modell dahinter. Du hast es gekauft, keinen Ingame-Shop, das keine DLCs, keine Mikrotransaktionen, sondern da ist die 60 € Spiel. Also.
Also mag ich immer noch am liebsten. Aber es ist, wie gesagt, so für mich voll okay. Ich weiß, was ich im Monat oder im Jahr zur Verfügung habe für Spiele und was ich ausgeben kann und was ich ausgeben mag. Naja, okay, was ich ausgeben kann. Und wenn ich weiß, dass manche Spiele plötzlich günstiger werden können, weil andere, die vielleicht mehr Geld zur Verfügung haben, dann voll gern Skins kaufen und die größte Freude dabei haben, und denen das finanziell nicht wehtut, und mein Spiel dadurch günstiger wird, dann freue ich mich auch. Dann ist das für mich auch ein gutes Modell. Schwierig wird es eben, wie wir eh schon gesagt haben, wenn das
Darf ich
ein
ein Beispiel
Vorteil.
bringen? Bitte, bitte, ich bin bereit.
Wenn es in Richtung Gambling oder in Richtung Pay-to-Win oder in Richtung, ja, bitte bringt ein Beispiel.
Ja, genau. Also in Richtung Pay to Win, wenn du dann praktisch, so wie es bei Diablo Immortal der Fall war, wenn jemand 5 oder 10.000 € in das Spiel investiert, obwohl investiert ist das falsche Wort, 5 oder 10.000 € ausgibt und dann in einem PvP-Schlachtfeldkampf ganz alleine auf dem Podest steht, sich im Kreis dreht und alle tötet und du keine Chance hast, egal wie viel du spielst oder sonstiges. Also wenn du als Spieler gepunished wirst, damit du denen, den Wahlen, nicht gefährlich werden kannst, die tausende Euro in das Spiel reinstecken, weil angeblich machen diese 5%, 50% des Umsatzes aus, also da reden wir ja wirklich von tausenden, tausenden Euros, dann ist das halt Pay-to-Win der ekligsten Art. Aber es gibt ja noch Pay-to-Progress für Beschleunigung oder sonstiges. Das ist was. Aber ein gutes Positivbeispiel wird auch immer von der Community genommen, ist Path of Exile. Path of Exile ist kostenlos. Und die Leute, die dann die Skins kaufen, die teilweise teuer sind, also es gibt da schon Sets, die gehen bei fertige Sets, die gehen auf 70, 100, 150 Euro oder Flügel, die rumleuchten für 60, 70 Euro und diverse Supporter-Pakete, die finanzieren für alle das Spiel. Und wenn, so wie du sagst, wenn es jetzt den Leuten, wenn für denen das wichtig ist und dafür ist das Spiel für dich dann günstiger oder du kannst es dann überhaupt spielen, das wird weiterentwickelt, habe ich da kein Problem. Wo es halt dann zum Problem wird, ist, wenn du diese Wann's Dark Pattern versteckst, damit das dann bei, oh mein Gott, ich habe echt was gelernt. Holy shit, gib mir einen weiteren Titel.
Was ist denn heute für ein Tag? Du bist voller Energie und voller Wissen und fast lustig.
Ja, es ist nicht 23 Uhr, sondern es ist mal eine normale Zeit und eigentlich noch eine Stunde früher. Und so, weil sonst nehmen wir das immer zu unchristlichen Zeiten auf. Da bin ich ja schon im Pyjama. Und so. Nee, aber also wirklich, das ist, wenn es nicht in diesen Modelle fällt oder so, ist das vollkommen okay, aber mittlerweile ist es, glaube ich, eher so, dass der Ingame-Shop oder diese Mikrotransaktionen eine Monetarisierung on top sind. Und das war auf jeden Fall auch ein gerechtfertigter Kritikpunkt, zum Beispiel bei Diablo 4 das Spiel für 100 Euro kaufen und dann noch in den Shop cashen, dann noch den Battle Pass cashen, dann noch jedes DLC cashen. Also das 4 in Diablo 4 steht für 4 mal Zahlen. Und das wird dann auf jeden Fall ein bisschen schwierig, aber aktuell, vor allem wurde es geschrieben, Diablo 4 gibt es in der Ultimate Edition jetzt für 50 Euro und nicht mehr für 100. Also es ist auch schon im Sale. Die eine Frage, die du gestellt hast, da werden wir jetzt die Community nutzen und die tausenden Leute, die hier sind. Wie viel Geld gebt ihr im Jahr für Computerspiele aus? Wenn ihr ungefähr eine Zahl habt, tippt die mal in den Chat rein, sind so 100, 200, sind es 300 Euro. Auch Ingame-Shops-Käufe wird alles mitgezählt. Ich möchte einfach nur mal ungefähr ein Gefühl haben, damit wir mal was von wissen, von wie viel Spielen wir reden. Weil wir jetzt schreiben zum Beispiel ganz viele oben 100, 150, 200, 250. Und wenn du ehrlich bist, 250 können halt, blöd gesagt, vielleicht 3 Titel sein oder 4. Oder halt mit diversen Sales und so weiter können es halt auch 7 oder 8 Titel sein. Ja? Das sind halt 400 im Jahr, 600 im Jahr, 500, ein paar hundert. Also es sind wenige, die in den vierstelligen Bereich gehen. Sie sind alle noch darunter, circa 1000, 1500, 500, maximal 2 Titel, maximal 100 Euro. Okay, 2.000 bis 3.000 ist dann glaube ich schon eher der hintere Part. Damit man auch mal so eben ein bisschen Gefühl hat. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, sich mittlerweile bei den Spielen ein bisschen zu informieren. Ja, oder ich gebe euch einen sehr guten Tipp, ist komplett ungesponsert. Indie-Games sind meistens günstiger, also AAA. Da könnt ihr sicher 7 Indie-Games spielen, bevor ihr ein so ein AAA oder Quad-AAA-Titel kauft, der dann vielleicht gar nicht so geil ist.
Ja. Hast du jetzt nochmal unterstreichen müssen, dass dich die fette Indie-Game-Szene nicht gesponsert hat für diese Aussage? Echt?
Nein, habe ich nicht. Ja. Aber man muss dazu sagen, eben, dass da wirklich gute Titel viermal für einen Fünfer dabei sind und man auch Stunden Spaß hat. Fairerweise muss man sagen, ich bin vielleicht ein bisschen die falsche Person für das, weil du spielst ja gern Spiele, die ein Ende haben. Ja, wenn du jetzt sagst, hey, das Spiel dauert 5 Stunden oder 10 Stunden, dann findest du das gut und für mich ist das ein Grund, das Spiel nicht zu installieren. Und so, weil ich halt eher diese Grinder spiele, wo ich dann 10.000 Stunden in einem Spiel verbringe. Und ja, du halt dann ein gutes Spiel hattest mit X Story oder so. Also
ich mag das extrem gern, wenn ich weiß, ein Spiel dauert 5 bis 12 Stunden und dann kann ich dann 1, 2, 3 Abenden fertig spielen und ich habe auch richtig schöne Erfahrungen aus Story gehabt. Ist für mich und für meinen, auch für Blödsinn, für meinen Beruf, wo ich dann weiß, okay, ich habe ein paar Abende, da kann ich mich dann gut entspannen und dann kann es sein, dass ich wieder Monate gar nichts spielen kann. Ist für mich eine schöne Variante.
Okay, verstehe. Weil es gerade noch in den Chat kam, es hat jemand vergessen, sein WoW-Abo zu kündigen und damit sind dann schon wieder mal 100 Euro mehr kaputt im Jahr oder länger, weil es ja auf 6 Monate ist und der bist nicht alleine. Wir reden nicht über Abo-Modelle, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Leuten, sei es jetzt irgendwelche Streaming-Dienste, andere Dienste oder irgendwelche Ingame-Abos, einfach
das
weiterlaufen.
Das ist die Podcast-Folge, der Titel schon für die nächste Folge. Wie viel gibt Jesse Rocks im Monat für seine Abos aus? Das ist der Name der Folge für die nächste Folge. Haben wir schon.
Für die nächste, für die jetzt?
Nein, für die nächste.
Für die nächste,
Nicht
okay.
diese, für die nächste. So.
Kriegt ihr die
Ich habe
Abos
dann.
nicht geschenkt? Mit so einem Code? Oh, es wird jetzt echt unangenehm. Ich glaube, wir haben jetzt noch einen Buchtipp oder so. Okay.
Magst du jetzt noch einen Buchtipp haben? Ich habe es eh schon mitgespoilert. Und zwar von Daniel Kahnemann, leider in der letzten Woche verstorben, Nobelpreisträger, Wirtschaftswissenschaftler, Psychologe. Und er hat irrsinnig tolle Bücher geschrieben. Und das bekannteste, glaube ich, von ihm, würde ich sagen, ist Thinking Fast and Slow. Und da geht es darum, aber es ist ein irrsinnig tolles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du das lesen würdest. Aber es ist extrem schön geschrieben, mit irrsinnig viel Wissen, aber wirklich extrem gut erklärt. Und da geht es um die verschiedenen Denkweisen, Denksysteme. Also alle von uns haben halt verschiedene Varianten, wie wir denken. Das heißt, er beschreibt das als System 1, ein schnelles Denken, wo du sehr automatisch, intuitive, mühelose Entscheidungen triffst, schnelle Entscheidungen triffst, die du auch gut einschätzen kannst, aufgrund von Erfahrung, Intuition, und du kannst es halt nach sofortigem Urteil treffen. Und das ist aber sehr fehleranfällig auf dem Grund. Und dann gibt es das Slow Thinking, das langsame Denken, das System 2. Das ist logischer, überlegter, bewusster, wird in sehr komplexen Situationen eingesetzt und braucht oft Analyse, Berechnungen, Konzentration und so weiter und so fort. Und braucht sehr viel mentale Anstrengung. Also wenn System 1, schnelle Entscheidungen, aber sehr viel Intuition. Und er beschreibt halt insgesamt die verschiedenen Theorien, die dahinter stehen, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen und umgekehrt, wie es teilweise eben überhaupt nicht funktioniert. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, Thomas, glaubst du, ist der höchste Baum der Welt höher oder niedriger als 1200 Meter?
Bin ich mir ziemlich sicher, dass er niedriger ist.
Okay, hast du irgendeine Schätzung?
Ich schätze 225 Meter.
Okay, so schlecht. Ich glaube, 120 oder so ist, glaube ich, die reale Antwort. Aber es ist tatsächlich so, viele von uns fangen dann zum Denken an und überlegen sich, ah, na, könnte sogar höher sein oder wird vielleicht ein bisschen weniger sein, weil ich dir allein durch
Ah,
meine.
durch die Frage schon eine Antwort mitgebe oder einen Bereich der
Genau.
Entscheidung, ja.
Das ist so eine Verankerung. Und du hast dann halt, du kannst das halt, das, und dann, weil du auch vorher Dark Patterns verwendet hast, du kannst dann halt wirklich so ein Framing machen. Die Art und Weise, wie ich dir irgendwas präsentiere, wird dann auch deine Entscheidung
Du meinst, wenn
beeinflussen
du
im
so drei
Nachhinein.
Produkte kaufen kannst, eins günstig, eins super teuer und eins irgendwo in der Mitte ist und man glaubt, man trifft die richtig gute Entscheidung, wenn man richtig clever ist und das Billigste
Genau.
möchte man nicht kaufen, aber im Endeffekt wurde man verarscht. Tja.
Genau. Genau, oder einfach diese Verfügbarkeit. Also zum Beispiel, wenn man Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten schätzt, wie denken wir zum Beispiel bei Todesarten oder Unfällen, zum Beispiel glauben wir, dass Flugzeugabstürze teilweise viel häufiger stattfinden als diverse anderen Todesarten, die vielleicht real häufiger sind. Aber einfach, weil Flugzeugabstürze, wenn die einmal passieren, so stark in den Medien sind und so prägnant sind, dass sie einfach stark in unseren Köpfen bleiben. Also alles in allem geht es halt in dem Buch um unterschiedliche Beispiele, wie unser Kopf oft funktioniert oder in den Fällen dann vielleicht nicht so toll funktioniert, wie wir es gern hätten und wie unser Denkprozess einfach funktioniert. Und habe ich total toll gefunden und glaube ich, dass sehr viele mitnehmen wird.
Okay. Dann war das jetzt der Buchtipp,
Der Buchtipp
Dr.
Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Leider letzte Woche verstorben. Großartiger Wissenschaftler, Nobelpreisträger.
Alles klar. Ja, dann sage ich mal schon Dankeschön. Wir hätten vielleicht am Anfang der Folge sagen sollen, für alle, die es noch nicht getan haben, vergesst uns nicht zu followen. Vergesst nicht, den Podcast zu raten. Wir brauchen noch ein paar Ratings. Ich sehe gerade hier, wir haben 173 Ratings mit 4,8. Es ist schon gut, dass ich den Podcast so carry, ne? Weil ich bin heute so lustig. Ich bin heute
Heute
so lustig.
warst fast richtig lustig und heute hast du ein Vollgas gegeben. Sehr schön.
Sehr schön. Jetzt kann ich wieder 17 Folgen runterziehen. Optimal. Ja. Wen meintest du, soll man als Gast einladen? Was war da mit der Energie-Ding, damit wir das nicht vergessen?
Ne, werde ich dir dann offstream fragen wir die Gäste zuerst, bevor wir sie mal im Podcast announcen und dann erst irgendwie, huch, hätten wir vorher fragen sollen.
Ach so, ja, aber dann sind sie schon genötigt, weil sie wurde ja schon announced. Okay, dann machen wir das nicht so, dann machen wir das richtig. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, vergessen nicht, den Podcast zu raten und wir sagen ciao, baba.
Bye.